Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Pfarrer kündigte ab am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres: Liebe Gemeinde, bringen Sie bitte jeder für den Gottesdienst am Buß- und Bettag einen Eimer voll Kohlen mit, wahlweise auch ein paar Brikett. Wenn ich das heutzutage machen würde, würdet ihr genauso ungläubig schauen wie gerade eben. Aber es war zu den Zeiten, als in der Mitte des letzten Jahrhunderts Brennstoff knapp war. Und da habe ich mir überlegt, welche Motivation hatte denn dieser frühere Kollege für diese Bitte? Wollte er, weil die Winter und die Spätherbste damals noch kälter waren, es für die Gemeinde in der Kirche kuschelig warm machen? Oder wollte er mit diesen Kohlen und Brikett der Gemeinde zeigen, gerade am Buß- und Bettag, wie heiß man das Höllenfeuer entzünden kann? Wäre dies der zweite Fall gewesen, wovon ich glaube, das müsste ich ins Reich der Legende verweisen, hätte er vermutlich eine ziemlich warmmachende Straf- und Bußpredigt von seiner Kanzel abgelassen, dass all diejenigen, die zu seinen Füßen saßen, immer kleiner und kleiner geworden wären. Denn es gab tatsächlich solche Arten zu predigen, weil wir Menschen ja so ein Stück weit drauf gepolt sind, dass wir festgefügte Rollen haben. Ja, jeder nimmt in der Gemeinschaft der Menschen, in den unterschiedlichsten Bezügen, die Rolle ein, die Position ein, die er einnehmen will oder die man ihn einnehmen lässt. Naja, und ich habe jetzt natürlich die schöne Position, ich stehe eine Etage über euch. Und tatsächlich, das kann dazu verführen, dass man dann sagt so, ich weiß alles besser als ihr. Ich sag euch mal, wo es lang geht und weh euch, ihr spurt nicht. Also von Begegnung auf Augenhöhe wäre da herzlich wenig zu spüren gewesen. Und beim Paulus ist es auch so, dass er da Menschen begegnet, die sagen, ich weiß, wo es lang geht, ich habe Recht und der andere hat Unrecht. Hören wir uns noch einmal unseren Predigttext an, der hineingesprochen ist in eine Konfliktsituation zwischen Juden und Griechen, so nennt es Paulus, also Juden, Christen und Heidenchristen. Versucht seinen Gedankengängen mal zu folgen, seinen sprachlichen Ellipsen. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird, nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen, Herrlichkeit und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Paulus dreht da eine ganz schöne Reihe von Ellipsen. Du Mensch, der du richtest, den, der richtet, und tust doch genau das Gleiche. Naja, da sind wir Menschen relativ schnell dabei, dass wir urteilen, dass wir verurteilen, dass wir uns eine Meinung bilden, die dann unverrücklich feststeht. Und indem wir eine Meinung uns bilden oder ein Urteil fällen über andere, spüren wir eigentlich gar nicht, in dem Moment zumindest, wie schmerzhaft sowas sein kann, wenn andere über einen ein Urteil fällen. Als Betroffener beschwert man sich in der Regel und sagt, na, also das habe ich eigentlich nicht verdient. Und als derjenige, der ein Urteil fällt, ist man oftmals in der Versuchung zu sagen, naja, ich mache ja alles richtig, ich bin ja gut drauf, ich hab's ja, die Wahrheit und die Weisheit. Wenn man allerdings so gegenüber anderen Menschen sich einstellt, dann gibt es keine Begegnungen auf Augenhöhe mehr. Also, wenn ich jetzt da unten stehe und gucke jemanden gerade an, dann ist das eine Begegnung auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt hier auf der Kanzel stehe, ist es eigentlich keine Begegnung auf Augenhöhe. Weil das ist schon mal ungerecht. Ich rede und ihr müsst hören. Das Zweite aber ist, und da ist, denke ich, mein Sehfehler eine ganz gute Hilfe, um drüber nachzudenken. Naja, der Augenarzt sagt ja, spätestens ab 40 trägst du Gleitsichtbrille. Und wenn du Gleitsichtbrille aufhast und stehst auf einer Kanzel so wie hier, dann guckst du mehr oder minder durch den Nahbereich hinunter. Und wenn ich durch den Nahbereich runterschaue und den Kopf nicht runternehme, dann sehe ich euch zwar, aber ich sehe euch nur schemenhaft, verschwommen, wie im Nebel. Also die Wahrnehmung von oben herab auf jemand anders, das ist kein scharfer Blick, das ist kein ehrlicher Blick, das ist irgendein Nebelzeug, etwas Unscharfes, das der Wahrheit und der Wirklichkeit nicht unbedingt entspricht. Nur, diese Tendenz, so nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren, die ist natürlich so alt wie die Menschheit selber. Der Anlass, den Paulus damals hatte, war auch eine Auseinandersetzung eben zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Die Judenchristen, die gesagt haben, wir sind schon ewig lang Teil des besonderen Volkes Gottes und jetzt durch den Messias hat sich unser Dasein vollendet und ihr, ihr Heidenchristen, ihr Griechen, ihr seid ja Quereinsteiger. Ihr seid ja bloß halbe Christen. So viel Ahnung habt ihr nicht, also wenn jemand nicht so viel Ahnung hat, Klappe halten und hören, was die Gescheiten sagen. Solche Situationen kennen wir ja, ne? Werd du erst einmal erwachsen und dann red mit. Paulus sieht das Ganze mit an und weil er ein bisschen mehr verstanden hat, redet er der Begegnung auf Augenhöhe das Wort und will seinen Christen in Rom die Überheblichkeit und die festgefahrene Position und die Position in der Höhe ausreden. Weil er sagt, denkt doch einmal nach. Ihr urteilt übereinander, ihr packt euch gegenseitig in Schubladen. Aber so ein Schubladenpacken ist mit unseren menschlichen Maßstäben immer nur unvollkommen. Und tatsächlich gibt es doch nur einen einzigen, der den einzelnen Menschen wirklich voll durchblickt und der wirklich ein gerechtes Urteil fällen kann. Und das allein ist Gott. Der steht keinem Menschen zu. Wir leben ja so in einer Gesellschaft, in der es auch Richter geben muss. Und jemand, der das gelernt hat als Richter, macht sich ein Urteil ganz und gar nicht leicht. Wir richten manchmal tatsächlich viel zu schnell als einfacher Mensch. Und da sagt Paulus, wart's mal ab. Es gibt letztlich eine Instanz, die das Abschlussurteil fällt, und das ist allein Gott. Und wenn du bei anderen Menschen etwas verurteilst und tust das Gleiche, bist du auch nicht besser, da hast du nichts davon. Ganz im Gegenteil, du verlierst deine Ehrlichkeit vor dir selber und vor Gott. Spätestens dann kommt eben der Begriff Buße ins Spiel. Weißt du nicht, sagt er, dass dich Gottes Güte zur Buße, sprich zur Umkehr, leitet? Das ist nämlich ganz spannend. Wir haben ja so diese Begriffe mit Gericht, die Paulus da verwendet, und jetzt Buße. Gerichte bei uns handeln nach Gesetzen, nach Gesetzbüchern. Und Gesetze, die bei uns gemacht werden, bei uns Menschen, die werden in der Regel immer so formuliert, dass man sagt, das ist der Weg, den du gehen sollst. Gehst du ihn nicht, gibt's was auf die Nuschel. Ja? Kleines Beispiel, Landstraße, Bundesstraße, Tempo 100, sollst du. Fährst du ein bisschen zu schnell, gibt's eine Verwarnung. Fährst du ein bisschen viel zu spät, gibt's ein Bußgeld, vielleicht sogar mit Fahrverbot. Fährst du ein bisschen ganz viel zu schnell, dann wird's justiziabel, kannst sogar in den Knast wandern. Da ist also immer eine Strafsanktion formuliert. Das ist unser menschliches Gesetzeswesen. Vorgabe und Sanktion. Es steht im Gesetz nirgendwo drin, wenn du jetzt brav die 100 fährst, kriegst jedes Mal, wenn du zu Hause ankommst, ein Bonbon von der Polizei. Das gibt's nicht. Paulus nimmt genau diesen Sachverhalt, dass wir menschliche Gesetze mit Strafandrohungen versuchen durchzusetzen, hier aufs Korn, weil das eine menschliche Verhaltensweise ist, und sagt, die Buße, sprich den rechten Weg gehen, finden, drüber nachdenken, ja, wird nicht durch Strafandrohung Gottes ausgesprochen, sondern es ist seine Güte. Und hinter diesem Begriff der Güte steckt ja das, was für uns so wichtig ist, angenommen sein, wie wir sind, Vergebung erfahren, wenn wir Mist gebaut haben, mit Liebe und Gnade will er uns begegnen, damit wir den richtigen Weg gehen. Klingt schön, ne? Aber Paulus ist auch wieder ein Realist. Da sagt man, entweder du nimmst es so an, ja, Gottes Güte leitet dich zur Buße, oder aber, du versuchst, mit deinem Kopf durch die Wand zu gehen, du versuchst, in aller Sturheit zu sagen, aber ich habe doch recht. Und da kommen dann die schönen Sätze, du aber, mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wer also meint, die Sonne dreht sich um ihn selbst, er allein hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, er allein ist derjenige, der den Lauf der Welt durchstiegen hat, er allein ist derjenige, der weiß, was richtig und was falsch ist und es auch anderen entsprechend aufbürdet, der wird auch nach seinen eigenen Maßstäben vor Gott eines Tages stehen. Wo warst du barmherzig? Wo hast du gerichtet? Wo hast du dich als Gottes Kind empfunden? Oder als Krone der Schöpfung, der niemand was kann? Und dann wirst du in deinen Spiegel schauen, Spiegel deines Lebens. Die einen werden ewiges Leben erhalten, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind, die der Wahrheit nicht gehorchen, sondern der Ungerechtigkeit gehorchen. Da da plötzlich kommt auch von Gottes Seite eine Strafandrohung an. Aber die ist eben nicht der normale Rahmen, in dem man sich bewegt, sondern das ist, wenn der Irrweg konsequent begangen wird, dann tatsächlich die Konsequenz. Lerne ich aber und nehme es an, dass Gottes Güte mich im Leben leitet, dann falle ich nicht unter die mit dem verstockten und unbußfertigen Herzen. Das mit den verstockten und unbußfertigen Herzen, das ist eine Versuchung, die uns Menschen ganz leicht anliegt. Nämlich, wenn man im Laufe seines Lebens sagt, ich habe dieses oder jenes Ziel erreicht, ich habe diese Position und die will ich auch halten und das haben andere nicht erwischt, nicht gekonnt, da bin ich doch schon was Besonderes. Und ich möchte gefälligst auch vom lieben Gott so als was Besonderes behandelt werden. Dann fällt man in die Kategorie 2, ob man will oder nicht. Viel lieber wär's doch und schöner wär's, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden all denen, die den guten Weg gehen. Was gibt uns Paulus zum Schluss noch mit? Auch dieser Satz muss gesagt sein. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Keiner von uns kann ihm irgendwo imponieren. Keiner von uns kann Gott auch nur ein Jota von seinem Bild von uns abbringen. Egal, wer wir sind, was wir können oder leisten. Sondern das Einzige, was zählt, ist das, was verbindet. Wir sind und bleiben Gottes Kinder. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.